Was geht denn da eigentlich gerade bei Lisa und Lena ab? Keine Angst, wir werden hier kein Gossip-Podcast oder so. Aber gerade beschäftigen sich richtig viele Leute mit den zwei Influencerinnen. Unter anderem, weil Lisa Mantler, also Lisa von Lisa und Lena, immer wieder für eine Freikirche öffentlich auftritt, der unter anderem vorgeworfen wird, homophob zu sein.
Ja, voll. Und bei solchen Leuten mit Riesenreichweite, wie Lisa sie eben hat, ist es natürlich schon interessant, welche Botschaften da eigentlich ganz genau verbreitet werden. Und das wollen wir in dieser Folge mal genauer anschauen.
Das ist, was die Woche wichtig war, mit einer Sonderfolge zu christlichen Influencerinnen, aka Christfluencerinnen. Hi, ich bin Julie Kakott.
Und ich bin Mia Holland. Die Zwillinge Lisa und Lena sind ja schon als Teenies durch TikTok bekannt geworden, vor allem ja durch ihre Tanzvideos. Mittlerweile sind die beiden aber erwachsen und Lena ist international als Model unterwegs. Wir interessieren uns heute eher für Lisa, weil die ist inzwischen verheiratet und hat ein Kind. Und sie postet viel religiösen Content und predigt in Freikirchen, wie zum Beispiel der ICF, der International Christian Fellowship. Und solche Freikirchen, die stehen für so moderne, hippe Gottesdienste. Ja, PastorInnen, die tragen da eher so Jeans statt ein Talar, die hören christlichen Pop und Rap statt Orgelmusik und die Gottesdienste finden teilweise sogar in Clubs statt, statt in so einer normalen Kirche. Und damit ziehen sie eben besonders junge Menschen an. Und das klappt auch dadurch, dass bekannte Influencerinnen predigen. Und Freikirchen sind erstmal nur eine Organisationsform. Viele Freikirchen sind auch völlig harmlos, aber manche sind echt umstritten, wie zum Beispiel die Hillsong Church, also eine internationale Mega-Church, in der Promis wie Justin Bieber oder Selena Gomez aktiv waren. Wahrscheinlich gehen sie nicht mehr zusammen hin, aber...
Das ist nochmal ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Oder aber der Freikirchenverbund ICF, den ich gerade erwähnt habe, International Christian Fellowship. Beiden Kirchen wird immer wieder zum Beispiel vorgeworfen, dass sie homophob seien.
Wie konservativ geht's da zu und ab wann geht es da in Richtung Sekte? Und wie erkenne ich, ob meine Lieblingsinfluencerin nur ihren Alltag mit mir teilt oder mich missionieren will? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wie immer auch mit Expertinnen. Und dann in einem zweiten Part mit einer Content-Creatorin, die uns erzählt hat, wie schwer es für sie war, aus ihrer Freikirche auszutreten.
Vielleicht noch ein kleiner, aber wichtiger Disclaimer vorab. Diese Folge soll wirklich kein Bashing von christlicher Religion oder christlichem Glauben sein. Ist mir persönlich zum Beispiel sehr wichtig, weil ich würde sagen, dass ich dem christlichen Glauben angehöre. Für viele Menschen, auch aus unserer Community, ist der Glaube ja auch eine wichtige Stütze im Leben. Gleichzeitig wollen wir uns aber eben anschauen, wie christliche Religion auf Social Media inszeniert wird und was das bedeutet, wenn große InfluencerInnen damit ein sehr junges Publikum erreichen. Vor allem dann, wenn bestimmte Weltbilder oder Regeln mittransportiert werden, die vielleicht nicht für alle so empowernd sind.
Und damit starten wir in die Folge rein. Christfluencerin, das heißt aber nicht gleich Christfluencerin. Manche christlichen Creatorinnen, die wollen einfach nur ihren Glauben teilen. Andere nutzen aber Social Media, um radikale Botschaften einfach zu verbreiten. Wie erkennt man dann als Followerin, welche Botschaft und welches Weltbild da gerade direkt oder auch unterschwellig vermittelt wird? Darüber sprechen wir jetzt mit Maria Hinsenkamp. Sie ist Vikarin, also gerade in der Ausbildung zur Pfarrerin in der Evangelischen Landeskirche in Hagen, hat in evangelischer Theologie promoviert und dabei zu neuen christlichen Netzwerken und zu christlichen Influencerinnen geforscht. Und das ist natürlich gerade unser Thema, deswegen hallo Maria.
Hallo, freut mich.
Hi Maria.
Also im April, da war zum ersten Mal ein christliches Album auf Platz 1 der Albumcharts.
Sie sehen nur die Krone, aber nicht das Kreuz, das wir tragen. To be honest, wir verbreiten in ganz Deutschland den Namen. Ich kann es nicht deutlicher sagen, scheiß auf jeden Applaus. Ist jedes Lob eine Blume, geben wir Jesus den Strauß.
Das sind ein paar Zeilen aus dem Song To Be Honest von den O'Bros. Ich kannte das ehrlich gesagt davor auch gar nicht, aber hab's jetzt irgendwie durch diese Folge entdeckt. Hinter den O'Bros, da stecken die Brüder Alex und Maxi Oberschelp, die ziemlich erfolgreich christlichen Rap machen. Also es gibt also nicht nur Influencerinnen, bei denen das Thema christlicher Glaube gerade so präsent ist. Gleichzeitig verlieren die großen Kirchen in Deutschland immer mehr Mitglieder. Wie passt das für dich zusammen?
Man hat schnell den Eindruck, das ist total widersprüchlich, ne? Und gleichzeitig ist es aber so, dass die O'Bros und auch viele der christlichen Influencerinnen, die man gerade so wahrnimmt, Teil einer neuen christlichen Szene sind oder einer Szene, die immer ja prominenter auftritt und immer deutlicher wahrgenommen wird, auch so in unseren Kreisen. Und die sich eben auch dadurch auszeichnet, dass sie ja sehr ästhetisch so in ihrem Auftreten ist, sehr stylisch, dass sie sehr präsent auf Social Media ist, dass es ganz stark auch so um ja Erfahrbarkeit von Glauben geht, also um so eine emotionale Dimension von Glauben, auch immer um die Frage, ja, was hat Glaube eigentlich mit meinem Leben zu tun und inwieweit ja kann mir Glaube wirklich auch bei meinen existenziellen irgendwie Fragen helfen. Und ja, oft auch verbunden mit so einer großen Mission und auch einem starken, ich sag mal, missionarischen Eifer. Das sind eben alles so Aspekte, die Menschen irgendwie berühren und die Menschen anziehen und gerade auch junge Menschen da irgendwie sehr catchen und deshalb irgendwie auch an Reichweite bei der jungen Generation irgendwie gewinnen und deshalb auch immer stärker jetzt eben auch wahrnehmbar werden und immer erfolgreicher werden.
Genau, vor allem junge Menschen werden ja vor allem von Freikirchen angezogen, aber man sieht eher viel Content von Christfluencern, die für Freikirchen einstehen oder die von Freikirchen kommen. Was gefällt denn jungen Menschen so sehr da an diesen Freikirchen?
Also grundsätzlich sind natürlich nicht alle Freikirchen gleich. Also auch da gibt es wirklich eine ganz große Vielfalt, wie die Freikirchen zu verorten sind. Aber es gibt eben in dem freikirchlichen Spektrum auch immer mehr Freikirchen, die sehr modern sind. Also die, wenn man sie jetzt so mit dem typischen Gottesdienst in der katholischen oder evangelischen Kirche vergleicht, einfach ganz anders sind. So allein schon da der Pastor oder die Pastorin tragen keine Amtstracht. Es gibt eine Band im Gottesdienst statt Orgelmusik. Es gibt keine Gesangbücher in der Regel, sondern man hat irgendwie eine große Leinwand, wo die Liedtexte angebeamt werden. Oft finden die Gottesdienste ja auch gar nicht in so normalen klassischen Kirchen statt, sondern ja, also können eigentlich überall stattfinden, in irgendwelchen Eventhallen, Clubs, Cafés, Industrial Halls, die extra angemietet werden und so. Oder auch Hotels habe ich auch schon erlebt, ja. Also das heißt oft auch irgendwie sozusagen so vom Setting nochmal viel stärker so irgendwie im Alltag verortet. Und also habe ich ja schon gesagt, ne, also es ist eben auch vieles irgendwie nochmal wesentlich emotionaler, so durch die Lieder zum Beispiel, dadurch, dass Gottesdienst oft auch mehr so Eventcharakter hat und so alle Sinne irgendwie anspricht. Und dann hat man da eine ganz enge Gemeinschaft auch oft. Das ganze Leben spielt sich irgendwie ja vielfach dann auch im Kontext von Gemeinde ab. Also man geht eben nicht nur sonntags in Gottesdienst, sondern es gibt noch irgendwie ganz viele verschiedene Gruppen und Angebote, die unter der Woche stattfinden, irgendwie von Jugendkreisen und Hauskreisen. Und ja, also das haben wir natürlich auch alles im großkirchlichen Kontext so, aber trotzdem ist da oft irgendwie nochmal so ein stärkeres irgendwie Gemeinschaftsgefühl, gerade auch, weil wenn man zur Freikirche gehört, oft auch so die Haltung ist, dann gehen wir auch sonntags in Gottesdienst so, ne? Da sind dann auch irgendwie die Gemeinden irgendwie sonntags oft voll und ja, einfach genau, so ein bisschen so ein Familiengefühl, was dann auch oft da auftritt. So was ja viele Menschen auch irgendwie gerade in so einer Zeit, wo, naja, man vielleicht auch irgendwie nicht mehr irgendwie die Familie, wenn man in Städten wohnt und die Familie nicht mehr in unmittelbarer Nähe hat, so dann da irgendwie auch so ein neues Zuhause irgendwie finden kann leicht, ne?
Es gibt ja auch viele Studien, die zeigen, dass zum Beispiel vor allem junge Menschen immer einsamer werden und halt auch einfach sehr viele gesellschaftliche Strukturen oder so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt einfach auch weggebrochen ist, zum Teil ja auch durch Corona. Würdest du sagen, dass da Freikirchen helfen, besonders jungen Menschen vielleicht diese Community zu finden und sich eben weniger einsam zu fühlen?
Ja, also das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also ich habe ja, gut, das war vor Corona, als ich in Berlin gewohnt habe und da war ich auch, habe ich mir viel Freikirchen auch angeguckt und da hatte ich schon das Gefühl, dass gerade irgendwie, wenn man neu in eine Stadt kommt und irgendwie da irgendwie vielleicht auch im Zweifel noch gar keinen Freundeskreis hat, so dass, ja, dass man da im Zweifel erstmal Halt irgendwie findet und so, ja, irgendwie so ein Support-Netzwerk auch, ne, weil das natürlich auch dazu führt, dass man im Zweifel ganz praktische Hilfe von irgendwie den Leuten ja auch bekommen kann, so.
Ja, voll.
Ich bin immer noch ein bisschen bei diesem Begriff Freikirche hängen geblieben. Also Freikirche heißt ja erstmal, dass es eine Kirche ist, im Unterschied zu zum Beispiel in Landeskirchen, die vom Staat unabhängig ist, also nicht durch Kirchensteuern finanziert wird, sondern durch Spenden ihrer Mitglieder. Und bei den Freikirchen haben wir herausgefunden, da schwankt die Bandbreite total. Also es gibt total weltoffene und liberale Freikirchen, aber es gibt auch wirklich extrem fundamentalistische. Und manche denken bei diesem Begriff Freikirche auch direkt an so ein Sektenimage. Woher kommt denn das und was ist da überhaupt dran?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, also wie du schon total richtig gesagt hast, ist ja wirklich die Bandbreite groß und auch im freikirchlichen Spektrum gibt es irgendwie progressive, liberale Freikirchen. Und man muss sagen, auch im landeskirchlichen oder katholischen, in der katholischen Kirche gibt es natürlich auch Gemeinden, die irgendwie nicht so liberal und progressiv sind, wie man es vielleicht jetzt so erstmal auf den ersten Blick mit der Landeskirche irgendwie in Verbindung bringen würde. Und ich würde sagen, also da, wo eben gerade auch im freikirchlichen Kontext schnell so ein irgendwie Gefühl entsteht, dass man denkt, ist das irgendwie nicht auch schwierig und irgendwie hat das irgendwie was von Sekte, ist, glaube ich, da, wo wo eben ganz besonders enges irgendwie Regelwerk herrscht, ja, wo ganz besonders strenge irgendwie Normen vorherrschen, also Vorstellungen, wie ich mein Leben zu führen habe, was gut ist, was nicht gut ist, also was falsch ist, und wo eben es dann auch dazu führt, dass wenn ich ein Leben führe, was im Zweifel nicht mit diesen Normen übereinstimmt, dass ich dann im Zweifel auch vielleicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werde, oder zumindest, ne, irgendwie das dann vielleicht auch ein bisschen subtiler gesagt wird, ja, du bist trotzdem natürlich noch willkommen, aber du darfst auf einmal nicht mehr mitarbeiten, du darfst nicht mehr mit in der Band singen oder so, weil deine Lebensführung nicht unseren Vorstellungen entspricht. So. Und ich glaube, gerade wenn da eben so eine Radikalität da ist und auch so eine Härte und so diese Vorstellung, wir allein wissen, was die Wahrheit ist und die Wahrheit ist genau so und das dann im Zweifel auch irgendwie, ne, biblisch begründet wird, weil die Bibel wortwörtlich ausgelegt wird, und da einfach überhaupt kein Raum so für Ambiguität ist, für Rückfragen, für Zweifel und so, fürs Ringen oder auch vielleicht mal für eine Phase, wo es einem total schwerfällt zu glauben, so, oder man sagt, ich kann gerade nicht, so. Also ich würde sagen, das sind so problematische Züge, wo Menschen dann schnell das Gefühl haben, ist das überhaupt noch irgendwie Kirche, so, ja, genau, oder wo auch vielleicht irgendwie bestimmte Autoritätsstrukturen, hierarchische Strukturen herrschen, die eben, ja, irgendwie vielleicht auch geistlichen Missbrauch oder so begünstigen, so, ne? Und wie gesagt, aber sowas ist natürlich jetzt nicht exklusiv an Freikirchen gebunden, irgendwie solche problematischen Züge, das muss man natürlich auch sagen.
Du hast gesagt, man müsste sich an Normen halten. Hast du ein paar Beispiele dafür, weil ich mich so frage, was denn erwartet werden könnte?
Ich würde sagen, zum Beispiel die Vorstellung, ne, also du darfst auf gar keinen Fall Sex vor der Ehe haben, so. Und wenn du das hast, wenn du mit deinem Partner zusammenlebst, dann irgendwie führst du schon, wenn das dann so krass gewertet wird, ne, dann führst du ein ungöttliches Leben oder dann irgendwie bist du nicht mehr heilig, dann öffnest du Sünde, Tor und Tür und im Zweifel dann auch noch dämonischen Mächten, die das irgendwie nutzen können, um dich weiter zu korrumpieren, so, ja. Oder zum Beispiel, wenn du irgendwie einen queeren Lifestyle hast. Also ich meine einfach, dass Queerness ausgelebt wird, weil oft wird es ja so gesagt, also es gibt das Narrativ eben ja auch, dass man sagt irgendwie, das ist eine Entscheidung und man kann sich davon dann irgendwie auch einfach dagegen entscheiden und also selbst so im konservativ-reaktionären Spektrum, ne, selbst wenn du es irgendwie so fühlst, bedeutet das ja nicht, dass du es ausleben musst, so, ne, und da wird man natürlich sagen, das ist jetzt auch keine Frage irgendwie von Entscheidung, sondern irgendwie hat ja mit meiner Identität zu tun, so, ne? Und es ist klar, dass irgendwie ich meine Queerness irgendwie auch ausleben möchte.
Wir haben uns viele InfluencerInnen, viele ChristfluencerInnen angeschaut und die sind ja auch wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel christliche InfluencerInnen wie Jana Highholder und Jasmin Neubauer, die haben so beide so 70.000 FollowerInnen jeweils, die promoten ja wirklich ein sehr sehr konservative Werte. Zum Beispiel sind sie gegen Abtreibung, gegen Sex vor der Ehe und die äußern sich auch gegen Queerness. Jasmin Neubauer, die ist zum Beispiel für Konversionstherapien und die bezeichnet Pride als Todsünde. Bei so anderen Influencerinnen wie jetzt Lisa und Milane zum Beispiel, da ist nicht so richtig klar, für welche Werte sie stehen, ob sie jetzt zum Beispiel gegen Abtreibung sind oder nicht. Kannst du uns da vielleicht nochmal die Unterschiede erklären zwischen Leute wie Lisa und Milane, den Oprahs und vielleicht auch Influencerinnen wie Jana Highholder oder Jasmin Neubauer? Wie unterscheiden die sich denn?
Ja, gerne. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, also diese InfluencerInnen, die ihr gerade so genannt habt, die sind irgendwie alle miteinander vernetzt, sind Teil so einer bestimmten christlichen Szene, sage ich mal. Und trotzdem sind sie natürlich nicht alle gleich. Und ich sage mal, natürlich unterscheiden sich allein schon durch ihre unterschiedlichen Prägungen. Dann unterscheiden sich aber auch beispielsweise durch ihre Zielgruppen. Also das heißt, ihr habt vorhin Jana und Jasmin genannt. Man könnte sagen, das sind InfluencerInnen, die wirklich auch also dezidiert als christliche Influencerinnen gestartet sind. Ne? Das heißt, deren Zielgruppe sind erstmal primär Christinnen aus unterschiedlichen Gemeindekontexten, denen sie im Grunde ja Vorbild sein wollen oder denen sie auch irgendwie als Projektionsfläche dienen. So kann man irgendwie christlichen Lifestyle in unserer irgendwie säkularen Welt irgendwie leben, authentisch und irgendwie sich da ja auch sehr nahbar zeigen. Also es ist, wie gesagt, sehr stark so auf ja so die christliche Blase auch gerichtet. Und gleichzeitig wird da aber auch, also natürlich werden dann auch andere Themen irgendwie so ein bisschen mit Glaubensthemen verknüpft. Also Jana ist ja Ärztin und irgendwie bespricht da manchmal so medizinischen Content noch oder irgendwie bringt Sport mit rein oder irgendwie Jasmin ihre Designvorlieben oder so. Und bei zum Beispiel Lisa und Milane, es ist so, dass die ja durch ja erstmal irgendwie auf ganz andere Art und Weise ihre FollowerInnenschaft bekommen haben. Ne? Also die sind ja beide in einer irgendwie Modebranche unterwegs und ja, haben natürlich auch deshalb nochmal eine ganz, ganz andere Reichweite. Und die haben dann eben erst später angefangen, ja, das, was sie machen, also eben dann auch noch irgendwie mit ihrem Glauben zu verknüpfen und da immer mal wieder sowas mit reinzugeben. Und das heißt, dass da natürlich auch einfach ganz, ganz viele in dieser Zielgruppe sind, die sie haben oder in ihrer FollowerInnenschaft, die erstmal überhaupt ja nichts mit Glaube oder mit Christentum im Zweifel zu tun haben. Und da ist es natürlich auch allein schon so strukturell logisch, dass sie da jetzt nicht so mit der Brechstange kommen und da ganz anders irgendwie auch ihren Glauben kommunizieren als ja Influencerinnen wie Jana und Jasmin.
Und wie ist es bei den O-Bros?
Also die O-Bros, die sind ja auch, also haben ja auch mit christlicher Musik tatsächlich gestartet. Also ich würde sagen, oder machen ja auch immer nur noch christliche Musik. Das heißt, die haben auch schon als Zielgruppe vor allen Dingen ChristInnen so und sind natürlich auch, also die ganze Fanbase ist vor allen Dingen irgendwie, besteht aus irgendwie Gen Z wahrscheinlich irgendwie von verschiedener Gemeinden. Und die sind tatsächlich zurückhaltender, also wesentlich zurückhaltender, was so, ich sag mal, umstrittene, polarisierende Themen irgendwie betrifft. Also sie haben schon, was sie jetzt gemacht haben, bei ihren letzten beiden Auftritten meines Wissens nach, also die hatten ja in Berlin irgendwie ein Konzert, ein großes, und in Stuttgart, dass sie sich schon da nochmal dezidiert dafür ausgesprochen haben, dass alle willkommen sind und dass sie Musik für jeden machen und dass sie irgendwie für Pluralität sind und so. Genau. Das haben sie jetzt irgendwie schon nochmal betont.
Okay.
Ja, und trotzdem gibt es natürlich Anfragen, weil sie eben immer wieder auch in Verbindung gebracht werden mit sehr umstrittenen Persönlichkeiten und ja auch auf ähnlichen Veranstaltungen aufgetreten sind und so. Und ich denke, ja, das wird einfach die Zeit zeigen, wie da die Entwicklung weitergeht so, ne? Und in welche Richtung sie sich dann auch äußern werden.
Maria, du bezeichnest diese Influencerin als Kinkfluencerin. K-I-N-C, muss man dazu sagen. Ich bin ein bisschen gestolpert über den Begriff. K-I-N-C steht für Kingdom-Minded Network Christianity, also für ein Reich Gottes orientiertes Netzwerk Christentum. Erklär uns, was meinst du damit? Alle diese Influencer, was haben sie gemeinsam und sind sie alle Kingfluencerinnen für dich?
Mhm. Also vielleicht einmal zum Ersten. Du hast ja schon gesagt, es ist ein Netzwerk, was eine bestimmte Reich Gottes-Vorstellung teilt. Also eben Reich Gottes ist ja grundsätzlich biblisch gesehen, neutestamentlich gesehen total wichtig und erstmal würde ich es auch sagen, was total positiv besetzt ist. Aber hier sehen wir eben eine ganz bestimmte Färbung, die sich in den letzten Jahrzehnten rauskristallisiert hat. Und diese Netzwerkstrukturen, die sind quasi die Infrastruktur für diesen Motor, für diesen Visionsmotor Reich Gottes. Und diese Netzwerkstrukturen, die sind international. Das heißt, gehen in alle Länder rein. Ganz besonders enge Verbindungen gibt es in die USA, nach Australien, Großbritannien, aber wie gesagt, besonders stark US-amerikanische Verbindungen. Zumindest von diesen Kink-Netzwerken, die wir hier auch im deutschsprachigen Raum haben. Und dann sind sie also nicht beschränkt auf eine christliche Strömung, also auf nur auf die Freikirchen, sondern es gibt diese Netzwerke, also die verbinden eben Menschen in Freikirchen, katholische Kirche, Landeskirche und so weiter miteinander. Hm. Und dann ist eben die Vorstellung, dass das Reich Gottes eben schon jetzt mit unserer Hilfe ausgebreitet werden soll und die Welt eben so verändert werden soll, dass sie immer mehr zum Reich Gottes wird.
Okay.
So, und das ist ja erstmal, wenn man irgendwie sich vorstellt, Reich Gottes verbinde ich mit Liebe und mit Vergebung und so weiter, irgendwie eine gute Vorstellung. Aber hier ist das ist eingebettet in ein bestimmtes Weltverständnis. Also wir, die Vorstellung, wir befinden uns in der Endzeit, ja. Also es geht sozusagen dem Ende der Welt entgegen. Jesus kommt bald wieder und wir müssen im Grunde jetzt schon sein Reich aufbauen und zwar nach seinem Willen. Und da auch eine bestimmte Vorstellung, wir wissen eigentlich genau, was der Wille Gottes ist, indem wir in die Bibel gucken oder indem wir ihn irgendwie persönlich offenbart bekommen. Und dann ist es so, dass eben auch die Vorstellung herrscht, dass sich dieser ganze Prozess, dass der Prozess irgendwie Teil eines Kampfes geschehen ist gegen auch die Strategien quasi Satans und seiner dämonischen Kräfte und dass man deshalb eben auch ganz strategisch irgendwie da vorgehen muss. Und was eben auch wichtig ist und was wir in den USA besonders gerade ganz stark sehen, wie durch so ein Verständnis so eine Vermischung auch von Politik und Religion passiert, weil wir haben nämlich hier so die Einteilung quasi der Gesellschaft in unterschiedliche Bereiche, also in Politik, Religion, Familie, Wirtschaft, Unterhaltung und so. Und die Vorstellung ist, dass jeder dieser Lebensbereiche quasi transformiert werden muss nach dem Willen Gottes, um eben für das Reich Gottes quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, eingenommen zu werden.
Also da ist auch so ein Herrschaftsgedanke, der damit verbunden ist.
Genau, genau. Also man spricht auch, im Englischen spricht man von Dominion Theology, also im Deutschsprachigen wäre das übersetzt Herrschaftstheologie.
Ah, okay.
Genau, und jetzt ist es aber so, dass, also man kennt das ja so schön irgendwie aus der klassischen Theologie. Es gibt irgendwie klare dogmatische irgendwie Positionen, die man nachlesen kann. Es gibt irgendwie Positionspapiere und so weiter. Und irgendwie so die Lehre, sag ich mal, die ist sehr eindeutig, hat man schwarz auf weiß vor sich liegen. In diesen Netzwerken ist das nicht so, sondern es funktioniert ganz stark über bestimmte Narrative und Erzählungen und Visionen und irgendwie auch spirituelle Erfahrungen, die damit verknüpft werden. Das Ganze verbreitet sich ganz besonders stark eben auch durch die digitalen Medien, durch die sozialen Medien und so. Das heißt, es gibt sozusagen, es gibt ja keinen Papst oder so irgendwie in diesem Netzwerk, der sagt, so und so ist das. So oft weiß man gar nicht, woher kommen eigentlich diese Vorstellungen. Dann entsteht ganz schnell die Vorstellung, ach ja, das hat der Pastor einfach aus der Bibel irgendwie und genau so ist es. Nee, aber da stehen natürlich auch bestimmte, ich sag mal, Stränge und Entwicklungen hinter, die sich so in den letzten Jahrzehnten rausgebildet haben und die so ja aufeinander irgendwie auch aufbauen und sich miteinander vermischt haben.
Maria, wir haben uns viel mit der ICF, Freikirche, beschäftigt und den Vorwürfen gegen sie, auch zum Beispiel homophob zu sein. Also Leo Bigger, der Chef vom ICF, der nennt Homosexualität ja einen Lifestyle und der empfiehlt in einer Predigt zum Beispiel auch Menschen, ihre Homosexualität nicht auszuleben. Und zum Beispiel eine Musikerin, die hat auch berichtet, dass sie sich beim ICF engagiert hat und nach ihrem Coming-out dann von der Bühne verbannt wurde. Gleichzeitig wurde zum Beispiel die Influencerin Milane, die ja auch fürs ICF predigt, die wurde in einem Interview von einem Funkformat Dieb und Deutlich damit konfrontiert, wie ihre Kirche denn mit queeren Menschen umgeht. Und dann hat sie nämlich das hier dazu gesagt.
Ich persönlich finde es sehr, sehr schlimm, oder was heißt schlimm, aber einfach traurig, wie die Kirche oft damit umgeht. Und ich finde, da muss auch ein Change passieren, da muss sich was verändern, weil das ist nicht das, was für mich der Glaube sein sollte, dass man Menschen abstoßt. Das ist total schlimm, das sollte nicht so sein und das ist auch nicht das, was Jesus wollte.
Wie passt das dann zusammen, Teil davon zu sein, aber andererseits zu sagen, ja Mensch, da müssen wir uns ein bisschen verändern?
Ja, gute Frage. Ich denke, dass es ja sehr unterschiedlich ist. Und es ist ja auch immer die Frage, inwieweit bin ich selbst davon betroffen? Inwieweit habe ich Menschen in meinem Freundinnenkreis, die davon betroffen sind? So, also wie existenziell ist diese Problematik für mich? Ne? Und natürlich gibt es Menschen, die selbst irgendwie davon betroffen sind, die queer sind und die trotzdem irgendwie Teil der Gemeinschaften bleiben, weil sie sagen, das andere, das irgendwie das Positive, das überwiegt so oder vielleicht irgendwie auch diesem Weltbild irgendwie oder dieser Ideologie da verfallen sind, so, dass sie sagen, ja, ich kann das irgendwie, ich schaff das nicht, das mit meinem Glauben zu vereinbaren, also muss ich jetzt irgendwie unterdrücken. Also ich denke, da wird es sicherlich innerhalb der ICF-Strukturen oder Netzwerke und Gemeinden sehr unterschiedliche Positionen geben. Aber dennoch ist es natürlich so, dass die Deutungshoheit letzten Endes bei den ja leitenden Pastoren liegt. So. Und das sind natürlich einige, aber auch da sind ja nicht alle, ja, haben nicht alle denselben Einfluss, so, ne? Sondern irgendwie an der Spitze steht natürlich irgendwie Leo Bigger, der ja auch Gründer vom ICF ist. Und wenn da eben ja bestimmte Lehren einfach vorgegeben werden, dann ist es da nicht so einfach, strukturell einfach was zu ändern. So, ne? Und da muss natürlich jeder sich selbst fragen, inwieweit kann ich dann irgendwie so ein System, das irgendwie bei bestimmten Dingen nicht mit meinen Werten übereinstimmt, weiter irgendwie stützen. So, ne? Und naja, bei vielen ist es vielleicht auch ein Prozess so, ne? Also wenn dann auf einmal irgendwie meine beste Freundin sich outet oder so, dass ich mich dann frage, kann ich dann weiter irgendwie Teil so einer Gemeinde sein, wo ich weiß, da dürfte sie nie irgendwie im Lobpreisteam mitsingen, so, wenn sie irgendwie mit ihrer Partnerin zusammenlebt, so.
Jetzt ist es aber schon so, dass es auch bei Landeskirchen, zum Beispiel bei der katholischen Kirche, ist ja auch Homophobie einfach, ich sag mal, sehr groß. Also das Homosexualität wird da ja immer noch als Sünde bezeichnet. Also warum eckt sowas bei Freikirchen mehr an als zum Beispiel bei so großen Landeskirchen wie bei der katholischen Kirche? Was meinst du?
Also ich sag mal so, die katholische Kirche, die wird ja auch schon seit Ewigkeiten dafür kritisiert, dafür, für ihr Verständnis von Sexualität und ihre Rigidität da bei vielen. Und ich muss sagen, ja, also es gibt aber natürlich ja auch Menschen in der katholischen Kirche oder auch viele, also auch Bewegungen, die sich ganz aktiv gegen ja dieses Verständnis von Homosexualität einsetzen. Es gibt Menschen, die offen geoutet sind. Es gab ja jetzt auch vor einiger Zeit diese Bewegung Out in Church.
Ja.
Da gibt es natürlich auch offene Bewegungen, die gegen diese Strukturen versucht anzukämpfen. Und dann muss man natürlich sagen, und ich denke, das ist wirklich auch so der Unterschied, dass Freikirchen auch oder so Gemeinden auch wie das ICF, dass die eben sehr eng sind in ihren Strukturen, insofern als, dass man da, also, dass da eine ganz hohe Verbundenheit irgendwie, also wenn ich Teil der ICF bin, dann bin ich in der Regel auch sehr verbunden damit. Das heißt, ich bin wirklich Teil der Gemeinschaft. Und die katholische Kirche, das ist ja eine riesige Institution. Das heißt, ich kann Mitglied der katholischen Kirche sein, aber oftmals, also es ist ja bei sowohl der Landeskirche als auch der katholischen Kirche so, dass ja ein Großteil der Mitglieder überhaupt keine irgendwie wirkliche Verbundenheit zum Gemeindeleben oder zu den Strukturen vor Ort haben. So, ne? Und dass natürlich solche großen Institutionen ja überhaupt nicht schaffen und das irgendwie auch nicht so das primäre Anliegen ist, ich sag mal so, das Leben des Einzelnen so stark irgendwie zu beobachten und zu kontrollieren und dass auch die Gemeinschaften irgendwie nicht so sind, dass man da jetzt irgendwie besonders irgendwie stark ständig guckt, wie lebt jetzt eigentlich irgendwie mein Nachbar in der Kirchenbank drei Reihen hinter mir irgendwie so sein Leben, ja, so.
Ja, voll. Maria, lass noch mal ganz kurz über den Content sprechen, weil bei Lisa und Milane, das hatten wir vorhin, die haben ursprünglich so einen Lifestyle-Content, Mode-Content, ne, Beauty-Content gepostet und jetzt sprechen sie online gefühlt, also auf meiner For You-Page eigentlich nur noch über ihren Glauben. Was hast denn du für einen Eindruck, dass sie, also ist das meine Lieblingsinfluencerin, die jetzt einfach ihren Glauben mit mir teilt und mich an ihrem Alltag irgendwie teilhaben lässt? Oder steckt da jetzt echt schon fast so ein missionarischer Impuls dahinter? Also will die mich versuchen zu missionieren?
Also meine Vermutung wäre beides. Man kann natürlich den Leuten nicht in den Kopf gucken. So ist es ja immer irgendwie Außenwahrnehmung, die wir da haben. Ich würde sagen, vermutlich ist einfach der Glaube wichtiger Teil ihrer irgendwie Identität, ihres Lebens, so was sie als bereichernd auch erstmal wahrnehmen, als was Positives. Und jetzt kann man ja erstmal, wenn man, also ich sag mal, der Missionsbegriff ist ja grundsätzlich auch sehr umstritten, so, ne, und zu Recht. Und jetzt würden die wahrscheinlich sagen, ja, aber es ist doch genauso, wie wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas super Tolles entdeckt habe, irgendwie eine richtig tolle Marke oder so, ja, wo ich total überzeugt bin, irgendwie, weil die fair produziert ist und irgendwie auch noch super passt und so. Und dann will ich möglichst vielen Leuten davon erzählen, so, ja. Und ich denke, das ist so ein bisschen irgendwie so dieses Mindset, was dahinter steckt. Und natürlich ist es dann irgendwie aber trotzdem missionarisch so, ne? Also, weil es eben darum geht, ja, möglichst viele Menschen auch irgendwie so für den Glauben zu gewinnen und man eben da auch irgendwie so als Vorbild irgendwie fungiert. Ne? Also irgendwie schaut mal, Glaube kann auch cool sein und Glaube kann ästhetisch sein und so.
Ja genau, sie posten auf Insta und TikTok ja zum Beispiel, wie sie in der Bibel lesen oder welches Outfit sie in die Kirche anziehen und halten da dann eben Predigten und posten das auch, aber wie, also zum Beispiel ja auch für diese umstrittene Freikirche ICF. Und was meinst du, wie wichtig sind diese neuen, modernen, wirkenden, aber eben auch umstrittenen Kirchen wie ICF?
Also ich würde sagen, dass sie schon super wichtig sind, also weil sie natürlich Gesicht sind für diese Form von Glauben. Sie bringen Glamour, sie wirken glaubwürdig und authentisch und sie zeigen irgendwie, hey, guck mal, diese Gemeinden, die sind irgendwie richtig cool, da gehe ich auch hin und irgendwie da fühle ich mich wohl. Und wenn ich mich jetzt mit diesen InfluencerInnen irgendwie so ein bisschen identifiziere oder sie sogar als Vorbild habe und dann denke, ah ja, dann wäre das vielleicht auch was für mich so, ne? Und das heißt, ich würde sagen, sie sind schon so ein bisschen Markenbotschafterinnen für die Kink, also oder für, ja, für diese Form von Glauben, genau.
Vor allem habe nur ich das, also ich habe das Gefühl, die brechen halt total mit diesem standardisierten Bild von, okay, Leute, die wirklich so in die Kirche gehen und so streng gläubig sind und morgens ihre Bibel aufschlagen, die machen sich danach nicht das krasse Glam-Make-up ins Gesicht und sehen richtig hübsch und cool auf TikTok aus, also irgendwie verbinden die da zwei Welten miteinander, die man irgendwie vorher nicht so richtig zusammengebracht hat?
Also würde ich auch total sagen. Also es bricht total mit dem klassischen Bild, was man von Kirche und von irgendwie ChristInnen vielleicht irgendwie so hat, irgendwie klischeemäßig. Ne? Dass man denkt, oh Gott, das ist alles langweilig, ja, und im Zweifel unästhetisch und man trägt nur Röcke, die bis zum Boden gehen und irgendwie darf sich nicht schminken und so. Mhm. Ne? Ja, und deshalb ist das natürlich auch so einflussreich, ne? Weil sie im Grunde Glaube wieder hip machen und irgendwie anschlussfähig, so sag ich mal, an irgendwie ja so einen modernen Lifestyle. Und es ist ja, da, ja. Und ich würde sagen, und das ist ja auch gar nicht jetzt unbedingt erstmal irgendwie schlimm oder so, ja, also sozusagen für was zu werben, was irgendwie vielleicht, wo man das Gefühl hat, das tut mir gut. Und ich glaube, aber da ist es eben total wichtig zu schauen, aber was für Gottesbilder, was für Weltbilder, was für Werte stecken dahinter. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, sozusagen, das geht dann irgendwie so subtil einher, irgendwie mit so einem Druck oder mit irgendwie, also so dahingehend, ja, ne, wenn du nicht dich auch bekehrst, dann kommst du im Zweifel in die Hölle oder so. Oder dann ja, kannst du gar nicht wirklich glücklich werden oder dann irgendwie so, ne? Wenn du nicht solche Werte auch auslebst, dann führst du im Grunde einen Lifestyle, der schlecht ist, genau, und der irgendwie der Bibel und dem Willen Gottes irgendwie widerspricht. So, ne? Und dann wird es problematisch.
Ich fand es gerade ganz spannend, was du gesagt hast über das Bild der Kirchen, sag mal der etablierten Anführungszeichen Kirchen, weil sind die auf Social Media oder eher wenig? Weil also diese ganzen Freikirchen, die so cool und modern und auf Social Media unterwegs sind, die haben ja dann auch irgendwie keine Konkurrenz, oder? Von der anderen Kirche.
Also es ist tatsächlich so, dass auch die Landeskirche, die katholische Kirche, da gibt es natürlich auch Influencerinnen. Also die nennen sich oft Sinfluencerinnen, um sich da auch so ein bisschen irgendwie zu distanzieren, dass das jetzt irgendwie so eine, also sie wollen auf gar keinen Fall so brutal missionieren, sag ich mal, ja. Und in der Landeskirche gibt es zum Beispiel das YID-Netzwerk. Das ist so ein Netzwerk von Menschen in der evangelischen Landeskirche, die sich mit Glauben beschäftigen, die auch da irgendwie so Content teilen aus, ja, ihren Glaubenserfahrungen und so. Und die haben auch eine gewisse Reichweite, aber man muss schon sagen, dass ich sag mal, das, was ich so als KingfluencerInnen bezeichne, diese Netzwerke, dass die schon wesentlich einflussreicher einfach sind. Und meine Vermutung wäre schon, dass das auch einfach mit dem missionarischen Selbstbewusstsein ein Stück weit zusammenhängt, ne? Dass sozusagen die KingfluencerInnen ein ganz, also schon auch irgendwie ganz, ganz starken ja, missionarischen Drive haben und dann auch immer wieder überlegen, und wie können wir es jetzt am besten machen, wie können wir am besten die Leute erreichen, wie können wir irgendwie am anschlussfähigsten sein, so, und deshalb, ja, gibt es einfach auch Unterschiede so in der Reichweite.
Wir haben ja vorhin auch über Homophobie gesprochen und ein Thema, was mir jetzt persönlich auch wichtig ist, ist zum Beispiel Frauenrechte. Und es gibt ja InfluencerInnen aus der Kink-Bubble, sage ich jetzt mal so, zum Beispiel Jana Highholder, die sagt zum Beispiel, dass die Ehefrau sich ihrem Ehemann unterzuordnen hat.
Du hast einen wichtigen Job als Frau, ne? Und das ist, dir den Mann auszusuchen, der deiner Unterordnung würdig ist, der deinen Respekt verdient. Das ist mein Ernst, ne?
Wie verbreitet ist denn so ein Rollenbild deiner Erfahrung nach in freikirchlichen Milieus oder bei so christlichen InfluencerInnen?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Und ich sag mal, dazu müsste man natürlich wahrscheinlich am besten erstmal empirisch nochmal forschen. Natürlich jetzt auch keine irgendwie quantitativen oder qualitativen Ergebnisse. Aber also ich sag mal, in traditionell freikirchlichen Milieus ist das natürlich so ein Rollenverständnis, was schon was es schon immer gegeben hat. Und es ist ja auch ein und was da auch sehr irgendwie dominant ist und natürlich auch irgendwie passt ja zum Weltbild, was bei uns irgendwie bis vor ein paar Jahrzehnten ja auch noch irgendwie sehr in der Gesellschaft einfach sehr vorherrschend war. Und mein Eindruck ist, dass das eigentlich aber eben, ja, dass das natürlich auch so durch feministische Arbeit im kirchlichen Bereich sehr stark zurückgedrängt wurde und dekonstruiert wurde und natürlich auch durch gute exegetische Arbeit auch theologisch widerlegt wurde irgendwie in den letzten Jahrzehnten und auch irgendwie in breiten christlichen Kreisen man da irgendwie so ein bisschen Abstand vielleicht von genommen hat und dachte, ah ja, das ist doch irgendwie antiquiert und ah, okay, wir sehen, theologisch ist das vielleicht auch doch gar nicht irgendwie so richtig, wie wir immer dachten. Mhm. So. Und mein Eindruck ist, dass es da gerade so ein bisschen so ein Revival gibt, ja, und gerade eben auch durch Influencerinnen irgendwie wie Jana und Jasmin, die auf einmal ja das irgendwie nochmal so ein bisschen neu auch frame, ne, die ja ganz stark sagen, also, weil ich sag mal so, früher war es ja so ein bisschen, es musste so sein, ne, und du musstest dich quasi jedem Mann unterordnen, egal ob du jetzt wolltest oder nicht, so, und sie sagen ja jetzt, nee, aber wir dürfen uns ja jetzt aussuchen, welchem Mann wir uns unterordnen, und wir haben natürlich ganz besonders hohe Ansprüche, und dann, wenn diese Ansprüche alle irgendwie erfüllt sind, dann machen wir das ganz, ganz freiwillig, so, ne, und dann ist das auch richtig toll, ja, und irgendwie hat das einen unglaublichen Mehrwert, und es wird irgendwie so sehr stark glorifiziert und irgendwie so hip gemacht irgendwie auf einmal wieder. Das ist natürlich problematisch, wenn irgendwie die so eine große Reichweite haben und dann da auf einmal irgendwie auch theologisch sehr, sehr fragwürdig solche Rollenbilder einfach extrem promoted werden.
Ja, Maria, wir sprechen nämlich im zweiten Teil der Folge auch mit einer Aussteigerin, mit Daniela Marlin Jacobi, und von der wissen wir, dass sie in ihrer Zeit bei der fundamentalistischen Freikirche sogar die AfD gewählt hat, weil sie die Werte eben vertreten hat, also gegen Abtreibung zu sein, gegen die Ehe für alle. Inwiefern können die christlichen InfluencerInnen denn Türöffner für so wirklich rechtspopulistische Anschauungen sein?
Also ich würde sagen, die Gefahr ist auf jeden Fall da, weil es einfach bestimmte Themenbereiche gibt. Die habt ihr jetzt auch gerade schon genannt, ne? Abtreibung, Ablehnung von gleichgeschlechtlicher Ehe und so weiter, die sich mit auch reaktionär bis rechten irgendwie Weltbildern überschneidet. Und wir sehen ja auch zum Beispiel die engen Verbindungen von Jasmin Neubauer und dem Ketzer der Neuzeit, der ja auch sehr rechtspopulistisch unterwegs ist. Wir sehen Verbindungen von bestimmten ChristfluencerInnen zu bestimmten politischen Netzwerken auch, wie der Alliance for Responsible Citizenship Netzwerk, was um Jordan Peterson sich da gegründet hat.
Kannst du ganz kurz einordnen, wer das ist?
Genau, Jordan Peterson ist ein kanadischer Psychologe, der gerade so durch digitalen Medien ganz viel Reichweite gewonnen hat in den letzten Jahren und sich mittlerweile im Grunde zum rechten Kulturkämpfer irgendwie aufgeschwungen hat. Und um den herum ist ein Netzwerk entstanden, so ein libertär, konservativ-reaktionäres bis rechtes Netzwerk, zu dem irgendwie PolitikerInnen und einflussreiche Menschen aus allen Gesellschaftsbereichen, aus der ganzen Welt irgendwie zugehören. Ne? Unter anderem eben auch Mike Johnson aus der Republikanischen Partei in den USA und ganz viele verschiedene Leute, die eben letzten Endes doch irgendwie zum Ziel haben, wieder eine sehr konservative Wertegesellschaft zu etablieren und da vieles zurückzudrehen, auch an progressiven Errungenschaften. Naja, also auf jeden Fall würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass jetzt irgendwie alle KingfluencerInnen irgendwie AfD wählen, ne? Oder da irgendwie bewusst auch Menschen in rechte Netzwerke irgendwie ziehen. Aber bei manchen ist das sicherlich der Fall und grundsätzlich ist sozusagen strukturell gesehen und inhaltlich, ideologisch auch da auf jeden Fall die Gefahr da. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass eben auch da die Menschen, die da eben durch Reichweite Verantwortung haben, sich auch mit diesen Problematiken wirklich intensiv auseinandersetzen. Dass sie eben nicht, also ne, im Zweifel dann auch sagen können, ja, aber wir wollten das doch gar nicht oder wir wussten doch gar nicht oder wir hatten ja gar keine Ahnung und dann aber eben unbewusst, ja, entweder instrumentalisiert werden oder unterbewusst da einfach irgendwie so eine Nähe auf einmal entsteht, die nicht reflektiert wird.
Ja, die Verantwortung ist da.
Auf jeden Fall.
Maria Hinkamp, Theologin und Vikarin, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Und was es bedeutet, Teil einer fundamentalistischen Freikirche zu sein, damit hat Daniela Marlin Jacobi Erfahrung gemacht. Sie war selbst 10 Jahre lang in einer fundamentalistischen, evangelikalen Freikirche und hat während dieser Zeit auch online christlich-fundamentalistischen Content unter dem Pseudonym Ewiglichtkind gepostet. 2022 ist sie dann aus der Freikirche ausgestiegen und sie sagt, die Freikirche zu verlassen war schon Horror. Inzwischen berichtet sie als Content-Creatorin auf Social Media über diese Erfahrungen und will über den christlichen Fundamentalismus auch aufklären. Und jetzt ist sie bei uns. Hallo Daniela.
Hallo, schön hier zu sein.
Hi. Danke, dass du da bist.
Sehr gerne.
Genau, du warst 10 Jahre in dieser Freikirche, die du als fundamentalistisch beschreibst. Wie bist du denn da überhaupt hingekommen?
Damals tatsächlich über Schulfreundinnen, beziehungsweise über Facebook-Bekannte. Also damals war Facebook noch voll das Ding in 2010, 11, so dieser Zeitraum. Und man kannte sich so ein bisschen aus der Schule, aus Busfahrten. Aber reingerutscht bin ich dann eigentlich über so einen Jugendevent zu Silvester und habe es dann dort so schön empfunden, weil zu meinem Background, ich wurde 6 Jahre zuvor in meiner Schulzeit gemobbt. Also ich hatte sehr schlechte Erfahrungen hinter mir, gerade mit gleichaltrigen Personen, hatte auch wenig Freundschaft mit Gleichaltrigen, vor allem nicht meiner eigenen Klasse, was ja eigentlich auch super wichtig ist für soziales Umfeld und so, gerade in dem Alter. Und dann habe ich dort halt ein Umfeld kennengelernt, Leute in meinem Alter, die nett zu mir sind, die mich offen aufnehmen und das hat mich damals voll abgeholt.
Okay, lass uns doch mal über die Kirche, zu der du dann reingegangen bist, sprechen. Was war das denn für eine Freikirche und welches Weltbild wurde denn da vermittelt?
Also die Freikirche würde ich jetzt heute rückblickend als sehr fundamentalistisch beschreiben. Das fundamentalistische Spektrum ist schon auch ein bisschen heterogen. Also es gibt gemäßigtere fundamentalistische Freikirchen, aber auch ein paar noch strengere. Und ich war in einer, glaube ich, die so ein bisschen dazwischen geschwebt ist. Also es gibt Freikirchen, da dürfen Frauen nur Röcke tragen, die dürfen nur Zöpfe tragen, also ihre Haare immer in einen Zopf gebunden. Und es gibt aber auch fundamentalistische Freikirchen, in denen dürfen Frauen sogar predigen. Ganz was Neues.
Und was bei dir?
Bei uns war es, wir durften Hosen anziehen, aber es durfte auch keine Frau in einer Leitungsposition sein oder predigen. Also es war so ein Mischmasch-Ding. Also trotzdem fundamentalistisch von den Kernüberzeugungen her. Also ein sehr dualistisches Weltbild, auch ein sehr biblizistischer Umgang mit dem Wort Gottes, wie in den Kreisen immer gerne gesagt wird. Also die Bibel galt als irrtumslos. Man hat die Bibel versucht, so wörtlich wie möglich auszulegen, wobei das auch immer so ein bisschen... Ja, ich schmunzel ein bisschen drüber, weil selbst die Leute legen die Bibel nie wörtlich aus. Sie denken es nur.
Was ist so von den politischen Einstellungen? Also wie wurden da zum Beispiel, also du hast schon über Frauen gesprochen, aber wie wurden da zum Beispiel schwule Menschen gesehen, queere Menschen, sowas, so Sex vor der Ehe oder so, wie wurde damit umgegangen?
Das habe ich recht schnell gemerkt. Also ich bin recht offen geprägt worden, auch von meiner Familie her. Die hatte damit tatsächlich auch gar nichts zu tun. Also die ist so gar nicht into Religion und sowas. Von daher immer so geprägt worden, queere Menschen sind ganz normal wie ich und meine Familie. Die leben ihr Leben, alles ist gut. Und dann bin ich dort das erste Mal darauf aufmerksam gemacht worden. Ja, aber das ist eigentlich nicht richtig. Das ist Sünde, das ist falsch, das darf nicht sein. Und Damals war ich ein sehr unbedarft. Das ist halt leider so ein bisschen auch so die jugendliche Naivität, berührt nicht meine Lebensrealität, also interessiert es mich nicht weiter, weil ich bin ich bin hetero und ich passe auch super da rein in das Schema, falle nicht groß raus und dementsprechend habe ich da wenig drauf reagiert und habe mir da auch nichts weiter bei gedacht. Und mit der Zeit wächst man da so rein, dass man gar nicht mehr groß hinterfragt, ob das jetzt blöd ist, dass das dass man so eine strenge Regel hat mit Gott hat nur Mann und Frau geschaffen und es darf nur Liebe zwischen Mann und Frau geben und alles andere ist falsch. Also was da auch so die Folgen sind und Diskriminierung, über sowas habe ich nie nachgedacht. Und als ich dann schon so tief drin war, war schon irgendwie so diese, ich finde immer Gehirnwäsche ist so ein bisschen ein schwieriges Wort, aber es trifft das schon so gut, weil man ist schon so krass geprägt und man hinterfragt dann einfach manche Sachen nicht mehr, weil sie einfach komplett außerhalb des eigenen Horizonts sind. Man kann darüber gar nicht nachdenken. Und das war ein großer Punkt und es war nie politisch. Man wollte nie politisch sein. Man wollte nur im Notfall irgendwie für die Schwächeren halt irgendwie Wort ergreifen, aber das war dann doch irgendwie hochpolitisch, weil es ging dann halt wenn um so Themen wie eben gegen die Ehe für alle, gegen Abtreibung, also so diese typischen rechtspopulistisch aufgeladenen Themen, die dann auch in eine gewisse parteiliche Richtung gewandert sind mit der Zeit.
Ja, spannend, weil du bezeichnest dich heute ja eher als linksgrün, sagst du selbst, aber in einem Video hast du erzählt, dass du damals 2017 rum auch sogar die AfD gewählt hast und die Frage ist halt, wie stark, scheinbar ja sehr stark, aber erzähl uns gerne, wie das funktioniert hat, dass du in dieser Zeit in der Freikirche dann auch wirklich außerhalb der Kirche politisch so beeinflusst worden bist.
Ja, also definitiv schon sehr stark. Also man merkt das nicht so sehr, aber es gibt immer wieder Punkte, wo man dann doch hochpolitisch ist und auch definitiv politische Standpunkte hat, auch wenn man immer gesagt bekommt, ja, wir sind nicht politisch und wir wollen nicht politisch sein, man ist schon politisch, also so wie man ja nicht kommunizieren kann man ja auch nicht politisch sein. Und dementsprechend hat sich da dann doch im Laufe dieser 10 Jahre doch eine sehr starke politische Haltung entwickelt, wobei ich auch sagen muss, während der 10 Jahre noch hat sich meine politische Haltung auch unabhängig von der Freikirche entwickelt. Also ich habe schon noch zu Freikirchenzeiten irgendwann gesagt, AfD kann ich nicht mehr mit meinem christlichen Gewissen vereinbaren. Rückblickend, da denke ich mir auch, das ist schon ein starkes Stück, dass ich das irgendwie noch geschafft habe. Aber schon war eine starke Prägung mit drin und man hat die ganze Welt dann halt irgendwie auch aus dieser Brille wahrgenommen, die einem dort erzählt wurde, das Weltbild, was einem dort weitergegeben wurde. Und genau, also die Prägung von dort, die auch auf Politik hindeutet, ist schon sehr, sehr stark.
Und du hast ja damals auch schon öffentlich über deinen Glauben gesprochen und so Inhalte geteilt, die du heute als fundamentalistisch und sehr kritisch siehst. Was war dir denn damals wichtig?
Also mein Ziel war es früher immer irgendwie Menschen für Jesus zu begeistern. Das war so mein Slogan und irgendwie ein Feuer für den Glauben zu entfachen. Das sind so typische Buzzwords oder auch typische Slogans, die man auch ganz oft in solchen Kreisen hört, weil ganz oft auch das Narrativ ist, naja, der Glaube ist in Deutschland auch verloren gegangen, weil die Landeskirchen werden auch nicht so als die richtigen Gläubigen angesehen. Und dann versucht man halt mit allen Mitteln irgendwie den Glauben zu erwecken, den man in Freikirchen als richtig empfindet. Also halt dieses krasse Evangelikale. Alle müssen irgendwie eine persönliche Beziehung zu Jesus haben und eine stille Zeit machen heißt Bibel lesen, beten. Und es ist halt nur ein gewisser Frömmigkeitsstil, der irgendwie als der wahre Glaube angesehen wird.
Also das Ziel von dem Content, den du damals gemacht hast, war wirklich auch Leute zu überzeugen.
Ja.
Ja? Krass.
Ja, rückblickend definitiv. Also ich stehe auch heutzutage sehr viel kritischer zum Thema auch Mission generell. Also allein auch aus kirchengeschichtlicher Perspektive und so auch aus weißer Perspektive, sag ich mal. Hui. Aber sowas hinterfragen, ne, ist wieder dann nochmal ein anderes Ding.
Ja, das ist ja voll die Arbeit, ja.
Ja, ja. Und das merkt man dann auch erst nach und auch teilweise, wie übergriffig das auch ist und wie wenig Toleranz man für andere Lebensentwürfe hat dann auch da drin. Und gleichzeitig in dem Moment, ich schaue heute auch dennoch mit viel Gnade auf mein jugendliches Ich. Ich war sehr begeistert davon und mir hat es damals aus einer sehr schwierigen Lebenslage geholfen. Also dieses Mobbing hat schon auch sehr viel in mir zerstört. Und die Freikirche und mein Glaube haben mir super viel Hoffnung wieder geschenkt und Lebensfreude. Und das war was Positives und das wollte ich mit anderen Menschen teilen. Also ich sehe auch irgendwie dieses Gute, was mein jugendliches Ich machen wollte. Und gleichzeitig, naja, man kann halt von zwei Seiten vom Pferd fallen, ne?
Du bist ja 2022 dann auch ausgestiegen aus der Freikirche. Wie kamst du denn nach 10 Jahren Zugehörigkeit zu der Entscheidung, wenn du sagst, dass du da eigentlich auch so Gemeinschaft gefunden hast?
Mhm. Ja, also das war eine super schwere Entscheidung für mich. Auch rückblickend bin ich immer wieder traurig. Also ich wäre auch noch geblieben, weil ich nicht das Problem hatte mit dem Glauben der anderen. Aber die anderen hatten ein Problem mit mir, weil ich habe dann irgendwann angefangen, Fragen zu stellen, die nicht mehr in diesem, sag ich mal, in diesem Spektrum waren an Fragen, die gestellt werden dürfen. Es gibt natürlich auch ein gewisses Spektrum an Unterschiedlichkeit bei fundamentalistischen Gläubigen, hatte ich ja schon ein bisschen erwähnt. Aber es gibt dann doch Dinge, die sind von vornherein ausgeschlossen, die dürfen nicht sein, die sind in diesem Weltbild nicht möglich. Zum Beispiel, dass die Bibel eben nicht irrtumslos ist, dass queere Menschen von Gott gewollt sind und dass queere Menschen ihre Liebe ausleben dürfen und sowas. Und in diese Richtung habe ich Fragen gestellt und das wurde sehr, sehr kritisch beäugt, weil ich die eben auch öffentlich gestellt habe auf meinen Kanälen. Und ja, das hat sich dann leider sehr, sehr schnell sehr hochgeschaukelt, weil meine Leitung super krass reagiert hat. Ich muss kurz durchatmen.
Wie war denn diese Zeit für dich, als du dann entschieden hast, auszusteigen? Also ist es dann quasi so krass eskaliert, dass es für dich der einzige Ausweg war, oder?
Ja, also tatsächlich, es war, also ich hätte mich sonst kaputt gemacht, weil das Problem war, die Leitung hat dann zuerst meine Kanäle zensiert. Also ich durfte dann einen Monat lang nichts auf meinen Kanälen posten. Also das war so der Monat bis zu meinem Ausstieg. Danach war ich heraus. Danach hatten die keine Macht mehr über mich. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe hier kaputt, wenn ich bleibe. Und deswegen bin ich dann freiwillig ausgetreten, bevor ich ausgetreten worden wäre. Das wurde mir nämlich dann auch noch in Aussicht gestellt. Entweder ich lenke jetzt ein und höre auf, solche Irrlehren in Anführungszeichen zu verbreiten und komme wieder auf Linie, oder der Weg in der Gemeinde endet. Zitat Ende.
Krass, dass du die Kraft gefunden hast, dann trotzdem auszusteigen aus diesem Konstrukt.
Ja, ja, da bin ich, also ich bin heutzutage so dankbar für mein jüngeres Ich, dass diesen Schritt getan ist. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich glaube, ich wäre echt kaputt gegangen. Ja, irgendwie ist es so ambivalent, so Freude und Leid liegen da so nah zusammen. Einerseits ist es so scheiße und so traurig, was da alles passiert ist. Und gleichzeitig denke ich mir so, auch wenn man das so nochmal so laut ausspricht, hey, ich habe mir selber das Leben gerettet, weil früher das auch immer sowas ist, du kannst ohne Gott gar nichts, du bist ohne Gott machtlos und du bist ein Nichts, du bist so eine schlimme Sünderin. Und ich denke mir, ich habe mich selbst aus der Scheiße gezogen.
Was ja super empowernd sein kann auch.
Ja.
Und was ich richtig krass finde von dem, was du gerade erzählst, ist, heißt, du wurdest gemobbt in der Schule, hast dann quasi Zuflucht in dieser Kirche gefunden, hast dann neue Leute gefunden, die dich dann ja quasi auch im Endeffekt gemobbt haben, als du nicht mehr die Person warst oder nicht mehr deren Ideen einfach supportet hast. Und das finde ich richtig krass, weil einfach, wenn man dann nicht dazugehört und wenn man Fragen stellt und kritisch ist, dann ist man quasi irgendwie eine Verräterin oder so.
Ja.
Und darf nicht mehr Teil der Gemeinde sein. Und das finde ich richtig krass.
Ja, ich habe Jahre danach auch noch immer Hassnachrichten, Hass-E-Mails und sowas bekommen. Ich habe dann irgendwann meine Handynummer gewechselt, damit die mich auch irgendwie in Ruhe lassen. Weil das ist, also ich war halt wirklich das Feindbild in deren Augen und auch irgendwie so die Gefahr, dass ich Leute noch verführe und mitziehe und sowas. Und das ist so schlimm, weil das geht halt einfach nicht ins Weltbild rein, dass sie selber vielleicht auch das Problem sind und ihre Strukturen. Also mir geht's auch gar nicht um die Leute per se dort, ne? Also ich sehe voll, dass die auch alle ihre Prägung hinter sich haben und so ein Weltbild kann ja auch super viel Halt und Sicherheit geben. Ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. Nur dieses unreflektierte, nein, das ist alles gut so, wie es ist. Das war schon immer so und das ist richtig so und wir sind die einzig wahren Richtigen. Sowas stinkt mir so sehr.
Oh. Krass, du hast eben gesagt, dass du auch Hassnachrichten nach deinem Ausstieg bekommen hast. Das ist natürlich heftig. Gibt es denn Leute aus dieser Community, die dir trotzdem irgendwie positiv gegenübergestellt sind? Oder hast du da dein gesamtes soziales Umfeld hinter dir gelassen, weil sie das eben alle nicht unterstützen, beziehungsweise sogar mit Hass befeuern, dass du gegangen bist?
Also ich habe eigentlich zu fast niemandem mehr Kontakt. Also ich würde mal sagen, 99,9% der Leute gar keinen Kontakt mehr. Teilweise musste ich die dann auch blockieren oder eben halt Handynummern löschen und so. Aber es gibt noch ganz, ganz wenige Vereinzelte, zu denen ich noch so ein bisschen Kontakt habe, aber die auch generell schon ein bisschen kritischer denkend sind oder auch einfach Fragen und Zweifel haben, auch an das System und Dinge sehen, Probleme sehen und dann, ja, die, zu denen pflege ich noch so ein bisschen Kontakt oder ja, pflegen ist auch ein bisschen zu viel gesagt, aber da besteht theoretisch noch eine Kontaktmöglichkeit, aber zu den meisten einfach Kontaktabbruch.
Krass. Was würdest du denn anderen raten, die aussteigen wollen? Weil vielleicht, wenn du da noch mit dem einen oder anderen ganz eventuell Kontakt hast und mit ihm oder ihr sprichst, hast du da das Gefühl, dass da auch dann irgendwo der Wunsch aufkommt, auszusteigen? Und was, wenn ja, was würdest du denen raten? Wie würdest du vorgehen an deren Stelle?
Ja, was würde ich raten? Also ich, wenn die Person Rat will, das ist, glaube ich, erstmal so die Grundlage, weil ansonsten ist immer ein Ratschlag halt immer doch auch übergriffig, wenn die Person keinen Rat will. Voll. Und ansonsten, wenn sie herkommt und mich um Rat bittet, dann sage ich, geh deinen Zweifeln nach. Also du denkst darüber ja jetzt nicht umsonst nach, ne? Also da muss ja irgendwas sein, geh dem auf den Grund und lass dich da auch nicht beirren irgendwie, dass Fragen und Zweifel böse sind oder vom Teufel oder was weiß ich. Also setz dich damit auseinander und tu das, was sich für dich selbst richtig anfühlt, weil das Problem in solchen Strukturen ist eben auch ganz oft, die eigenen Gefühle werden immer als was Böses angesehen, auch irgendwie, ja, können schnell vom Teufel manipuliert werden und die Gefühle, auf die darf man nicht hören und sowas. Aber gerade das ist das Gefährliche, weil die Gefühle einem ja ganz oft auch sagen, wenn irgendwo Unrecht geschieht, also zum Beispiel auch Wut ist ein super wichtiges Gefühl, weil Wut auf Ungerechtigkeit hindeutet, aber gerade Wut ist in diesen Kreisen super verpönt, weil es gibt eigentlich keine gerechte Wut, es gibt nur die heilige Wut und die hat nur Gott und ansonsten darf man nicht wütend sein. Und das ist ja auch leider so ein gesellschaftliches Problem, gerade bei Frauen. Weibliche Wut ist ja noch mehr verpönt und ja, dementsprechend also hör auf deine Gefühle und wirklich versuch, dem nachzugehen, nachzuforschen und tu das, was sich für dich richtig anfühlt. Und wenn sich das nicht mehr nach einem sicheren Ort anfühlt, deinen Glauben zu leben, es gibt auch viele schöne andere Orte, auch bei Freikirchen. Also ich bin auch da gar nicht so auf der Spur, dass alle Freikirchen schlecht sind, aber es gibt leider sehr viele schlechte.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Freikirchen können ja einfach total unterschiedlich sein und das hast du ja auch schon öfter gesagt. Was hältst du denn allgemein von Freikirchen? Also gibt es da denn auch Szenarien, wo du sagst, ja, mach das ruhig, bleib in einer Freikirche?
Also ich finde, und das muss man auch, gerade wenn man so ein bisschen mehr im landeskirchlichen Spektrum unterwegs ist, Freikirchen anerkennen, die haben manche Sachen halt einfach auch saugut drauf. Also gerade so dieses Einladende, der Gemeinschaftsaspekt ist in Freikirchen meistens echt mega krass. Man fühlt sich da halt direkt richtig wohl. Man hat so ein familiäres Miteinander und auch so dieses Investment ist in Freikirchen irgendwie dann doch nochmal ein bisschen stärker, weil man dann doch irgendwie merkt, das sind die Leute, die dort sein wollen und nicht dort sind, weil sie halt einfach getauft wurden mal als Kind und halt an Weihnachten zum Gottesdienst gehen, weil man das halt so macht. Und das merkt man dann doch irgendwie, da ist jemand, weil der da sein will und das können Freikirchen meiner Erfahrung nach richtig gut. Also meine Grundregel ist auch immer, ich will den Leuten jetzt nicht einreden, dass sie ihre Freikirche unbedingt auf Biegen und Brechen verlassen müssen. Gleichzeitig möchte ich die Leute aber auch irgendwie befähigen, zu reflektieren und sich selber zu ermächtigen, auch ihres Glaubens selbst zu bemächtigen. Und wenn sie ihren Glauben anders leben möchten, dass sie das auch dürfen. Weil diese Vielfalt sehe ich persönlich in meinem Glauben auch von Gott gegeben, dass jeder Gott auch anders erfahren kann. Also das ist für mich irgendwie so ein ganz normaler, natürlicher Gedanke. Und dann möchte ich den Leuten auch klar machen, hey, bleib in deiner Kirche, wenn du sagst, hier kann ich meinen Glauben dennoch so ausleben und die begegnen mir dennoch alle freundlich und auch auf Augenhöhe und respektvoll, dann go for it. Aber mein Ziel ist halt einfach auch so ein bisschen Sensibilisierung auch für schwierige Strukturen, ganz oft patriarchale Strukturen, auch die missbrauchsbegünstigend sind leider, gerade weil wenigen Leuten viel Macht zugeschustert wird in solchen Systemen. Und dafür zu sensibilisieren, also niemand muss die Freikirche verlassen, wenn er nicht will.
Du machst ja heute sehr kritische Videos auch zu christlichem Fundamentalismus und du polarisierst damit ja auch. Manche werfen dir jetzt vor, dass du zu pauschal über Freikirchen urteilst. Für mich klang das gerade recht differenziert, aber was entgegnest du diesem Vorwurf?
Ja, also ich finde, das ist immer ein Empfängerproblem. Also immer ist auch wieder pauschalisierend. Das ist meistens ein Empfängerproblem, weil ich bemühe mich sehr um Differenzierung. Ich kann natürlich auch nicht sagen, dass ich immer die richtige Formulierung treffe, weil ich bin auch ein Mensch und natürlich passieren mir auch Fehler, aber ich bemühe mich um differenzierte Darstellung und auch in meinen Formulierungen und allem Möglichen und auch fair zu sein Freikirchen gegenüber, weil ich eben auch gute Freikirchen kenne und auch christliche Personen, die auch sehr sensibilisiert sind und auch sehr an diesen Strukturen arbeiten wollen und diesen begegnen wollen. Und das wäre natürlich denen überhaupt nicht fair gegenüber. Die Leute, die dann dennoch sagen, ja, aber du bist so pauschal und das ist überhaupt nicht differenziert. Ja, ich glaube, das Problem bist eher du selber, weil indem du sagst, ja, aber nicht alle, verteidigst du TäterInnen. Du schützt sie dadurch.
Lassen wir so stehen. Daniela, eine abschließende Frage noch. Das heißt, du hast deinen Glauben aber dir selbst behalten und lebst den jetzt einfach so, wie du möchtest?
Ja, genau. Das ist sehr schön gesagt. Ich lebe meinen Glauben, wie ich möchte, so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig.
Das ist schön, das finden wir gut. Daniela Marlin Jacobi war das. Danke, dass du deine Erfahrung hier mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Danke dir. Boah, Mia, das waren richtige, heftige Interviews, finde ich.
Voll.
Ja. Wir sind ja irgendwie sehr unterschiedlich. Also ich bin Atheistin und du bist bezeichnest dich ja selbst als gläubig. Wie hast du das jetzt irgendwie alles wahrgenommen? Hast du jetzt dein Glaube in Frage gestellt oder?
Nee. Nee, mir hat es ganz gut gefallen, dass beide unsere Gesprächspartnerinnen gesagt haben oder immer noch in ihrem Glauben sind. Die eine, klar, wird Pfarrerin, aber auch die andere ist aus der Freikirche ausgetreten und sagt trotzdem, heute macht sie den Glauben oder lebt den Glauben so für sich, wie sie das möchte. Ich glaube, das, was man damit rausnehmen sollte, ist eben, dass man den Glauben dann so leben und verstehen sollte, wie man ihn für richtig hält. Und ich denke, dass solche Aufklärungen, wie ich hoffe, unser Podcast hier vielleicht auch liefert, aber auch so kritische InfluencerInnen, wie Daniela es jetzt auch ist, dass man dadurch irgendwo auch zeigt, Mensch, da ist eine Grenze, die auch überschritten werden kann bei Freikirchen. Es ist nicht alles schwarz oder weiß, aber man muss eben schauen, was vertritt die Freikirche oder was vertritt der Glaube oder die Gemeinschaft, in der ich da gerade bin, und bin ich damit fein und ist das noch so wohlwollend oder bin ich da unter einem gewissen Druck? Ich glaube, das ist echt ein schwieriger und schmaler Grat.
Ja, ich finde es halt wirklich sehr spannend, weil also Kirche schenkt halt so eine Community und so ein Gefühl, irgendwie Teil von was Großem zu sein, was halt einfach sehr wenig andere Sachen vielleicht irgendwie bringen können. Wenn ich so mich umschaue, dann denke ich, hat Religion und einfach auch so ein Glaube, gibt sehr viel Halt und sehr viel Hoffnung und Vertrauen und so und halt irgendwie auch Freunde, eine ganze Welt, die sich darum dreht. Und ich glaube, das ist einfach für viele Leute eine große Anziehungskraft hat, die ich zum Beispiel halt einfach gar nicht verspüre. Also für mich ist das wirklich nichts. Aber ich kann wirklich sehr gut nachvollziehen, dass man Lust hat, bei zum Beispiel bei so einer Freikirche in so einen Club zu gehen und da mit anderen Zeit verbringen und dass man so eine große Verbundenheit fühlt und dass man sich danach sehnt. Das kann ich 100% nachvollziehen.
Total.
Was du gerade meintest, dass jeder für sich irgendwie gucken muss, wie er seinen eigenen Glauben irgendwie ausleben will. Ja, aber was ich schon oft mitbekomme, und das sage ich, weil unter anderem also meine Familie väterlicherseits sehr katholisch ist. Mein Opa, der war Diakon in der katholischen Kirche, hat auch Theologie dann studiert.
Ja.
Und meine Oma war auch extremst katholisch. Und ich bin halt nicht getauft, meine Eltern sind nicht verheiratet. Also wir haben einfach ein ganz anderes Leben gehabt. Und mein Opa hat nie was gesagt, aber ich habe von meiner Oma wirklich ganz oft das Gefühl bekommen, sie möchte mich verändern und so wie ich bin, ungetauft und mit quasi unehelich, das ist irgendwie nicht okay. Und sie hat sich auch sehr, sehr stark so gegen Abtreibungsrecht und sowas eingesetzt.
Okay.
Und das ist für mich so ein Ding, wo ich denke, okay, das ist einfach auch so eine Seite von Glaube und so Institution Kirche, die für mich einfach zu weit geht und sehr problematisch ist. Und
total. Ja. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass das Problem ist, dass da eine Ideologie gelebt und verbreitet wird und dass sie in gewissem Maße, wie wir das auch in den Interviews gehört haben jetzt, ist sie ja in vielen Dingen wirklich positiv. Christliche Werte sind ja wirklich eigentlich eher
zur Nächstenliebe und so, genau.
Genau, das ist ja wirklich eigentlich was, wo man sagt, okay, danach könnte man streben. Es soll ja auch viel Liebe, Gemeinschaft, Wohlwollen sein. Aber das Problem ist irgendwie, dass, ja, wenn es in eine zu ideologisierte Richtung abdriftet oder zu verhärtet wird oder zu sehr auch ja, durch dieses Gemeinschaftsdruckgefühl, ja, das entsteht, du musst Teil davon sein und dich auch hier genau an das so dich halten, fügen, wie es
ja,
genau, dich fügen, dann ist halt eben das Problem, wie du sagst, zum Beispiel bei deiner Oma oder so, dass dir das aufgezwungen wird von außerhalb. Und das, finde ich, ist halt, das kann in den Landeskirchen passieren, das kann im katholischen Voll. Glauben passieren, dass je konservativer und je strenger, desto eher habe ich das Gefühl, das passiert. Aber man sieht es ja auch an der Freikirche, ne? Die kommen hip und cool rüber. Man denkt jetzt nicht, dass es da so sehr konservativ ist. Da stehen ganz viele junge Menschen und singen einfach im Chor und dann auch noch nicht in Excelsis Deo, sondern sie singen halt irgendwie coole Lieder, die du auf... Ja, ich dachte, vielleicht ist das so ein Weihnachtssong, den manche aus der Kirche kennen, um die Masse anzusprechen hier mal. Aber nee, das klingt ja auch, das hört man ja, sieht man auf TikTok und Insta, das hört man ja auch dann, das sind coole Songs, das macht irgendwie Spaß, die mitzusingen. Und ehrlicherweise hat mich das sehr berührt, weil ich habe auch in meiner Jugendfreizeit in der evangelischen Kirche beim bei Jugendgruppen war ich dabei und bei Jugendfahrten und wir haben auch, ja, mit einer Gitarre irgendwie da, einer hat gespielt und alle haben mitgesungen. Das war so völlig befreit von irgendwelchen strikten Regeln, Forderungen oder sonst was. Es war einfach nur, es hat Spaß gemacht, diese Lieder zu singen. Und ich finde, das wird manchmal bei den Freikirchen-Videos, die man so sieht, das wird halt suggeriert. Und dadurch ist es natürlich ganz einfach, da rein zu fallen, auch alleine, wenn man sich nur den Social-Media-Content anguckt und sagt, Mensch, das sieht doch irgendwie cool aus und nett. Und dann weiß man aber jetzt einfach nicht so richtig, was dahinter steht,
ja,
worüber wir jetzt auch wirklich viel gesprochen haben, dass es halt schon auch manchmal wirklich sehr grenzwertig sein kann in den Freikirchen.
Ja, aber dass es halt eher so zwischen den Zeilen passiert. Also, dass das nicht so klar ist, was eigentlich hinter diesen ganzen Songs und hinter den Texten und hinter den Predigen steckt, sondern dass man einfach sehr viel Wissen haben müsste, um zu verstehen, was eigentlich damit gemeint ist im Umkehrschluss.
Glaube ist einfach ein extrem schwieriges Thema. Und so ein Fazit unter die Freikirchen zu setzen, ist natürlich, weil sie so eine hohe Ambivalenz haben, ist es extrem schwer. Aber vielleicht hat man jetzt im Podcast zumindest mitgenommen, was dahinter stecken kann, was, wenn man sich wirklich tiefgehend damit beschäftigt oder wenn man Teil davon war und ausgestiegen ist, was dahinter stecken kann. Und deswegen sollte man da vielleicht einfach bisschen wachsam bleiben.
Mit diesen lieben Worten von mir würde ich sagen, schließen wir diese Sonderfolge mal ab.
Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und zu welchen Themen ihr euch sonst noch Sonderfolgen wünscht. Und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Mia.
Und ich bin Julika. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ID und ZDF. Und es gibt kein Infotier in den Sonderfolgen. Sorry.
Schade. Bis dann.
Tschüss.